erstmal wieder etwas schräg. Zum Abendmahl möchte ich uns heute etwas aus der Apostelgeschichte lesen. Und zwar aus dem Anfang der Apostelgeschichte, zu einer Zeit, wo alles gerade ganz frisch war und begonnen hatte. Wo wir Einblick bekommen in die Gewohnheit oder in eine Gewohnheit der Gemeinde im Hinblick auf ihre regelmäßige Zusammenkunft und dem Festhalten an bestimmten Dingen, die für das geistliche Leben und für das Wachstum des Einzelnen und für die ganze Gemeinde so wichtig waren. Nochmal. Ich möchte mit uns etwas betrachten, wo wir einen Einblick bekommen in das, wie die Gemeinde Jesu ganz am Anfang sich entwickelt hat, was sie getan haben, in welchen Dingen sie standen und an was sie festhielten, weil es für die Entwicklung, für die geistliche Entwicklung, für die Entwicklung des geistlichen Lebens, sowohl des Einzelnen als auch für die ganze Gemeinde, was da wichtig war. Da gibt es nämlich gar nicht so viel. Und ich lese zunächst einmal aus Apostelgeschichte 2, die Verse 41 und 42. Dort heißt es: Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, dass du da bist, wie du es verheißen hast, dass wir dich berühren dürfen und du uns berührst. Und Herr, dass wir immer wieder spüren, welches Interesse du hast, dass die Beziehung zu dir gebaut wird und weitergeht und vertieft wird. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast und gute Gedanken über jeden von uns. Herr, und dass du möchtest, dass sich alles verwirklicht, was du dir über unserem Leben gedacht hast. Und wir beten, dass das geschieht, Herr. Bitte ich, dass du mir jetzt hilfst beim Reden, dass du uns hilfst, Dinge aufzunehmen, die du uns sagen willst, dass unser Herz nicht, Herr, nicht verschlossen bleibt, sondern aufnimmt und sacken lässt, was du zu uns sprichst, Herr Jesus. Danke dafür. Amen. Wir sehen hier die Gemeinde Jesu. Es war die erste Gemeinde im neuen Bund, unmittelbar nach Pfingsten, nach dem Kommen des Heiligen Geistes. Und erstaunlich ist, obwohl es hier eine sehr große Gruppe ist, die zum Glauben kam, als der Heilige Geist kam, wurden die Leute aufmerksam und sie liefen zusammen, und aufgrund dieses Ereignisses und der Predigt Petrus, die dann geschah, kamen Tausende zum Glauben. 3000 Leute waren es hier genau. Und wir lesen jetzt allerdings nichts davon, dass, weil ja so eine große Gruppe auch irgendwie geordnet sein muss, dass es hier eine Art Verhaltenskatalog gab, wo deutlich gemacht wurde, was diese Gemeinschaft jetzt zu tun hatte, wie sie sich nun zu verhalten hatte als Gemeinde Jesu. Sondern alles, was wir erfahren hier am Anfang, ist, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Nirgendwo lesen wir an dieser Stelle von irgendwelchen Ermahnungen, von dem, was sie jetzt zu tun oder zu lassen hatten oder wie sie sich benehmen sollten. Nichts dergleichen kommt in dieser Phase, in dieser Anfangsphase. Sie mussten auch zu nichts gedrängt und zu nichts überredet werden, sondern sie hatten in sich selbst einen Drang und waren begierig, in diesen Dingen zu bleiben, die Lukas hier beschreibt, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und das war ganz entscheidend für den Fortgang und für die Entwicklung, die sie jetzt hier nehmen sollten. Und zwar für die Gemeinde als Ganzes, aber auch für jeden Einzelnen in seiner persönlichen Entwicklung, in seinem persönlichen Wachstum war es ganz wichtig, in diesen Dingen zu bleiben, daran festzuhalten, nicht nachzulassen, zu verharren, wie es hier heißt, in diesen Dingen. Dieses Bleiben war notwendig, weil die bloße seelische Begeisterung, die man natürlich auch hat, wenn man Jesus erlebt und zu Jesus kommt, dass diese Art von Begeisterung nicht die Konstanz und die Kontinuität und die Beständigkeit wirkt und hervorbringt, die einen Gläubigen zur Reife bringt und wodurch sich sein geistliches Leben dann auch festigt. Das geschieht nicht einfach durch Begeisterung. Dadurch geschieht noch keine Festigkeit. Dadurch wird noch nichts standfest, was aber nötig ist, sehr nötig, dass wir fest werden in unserem Glauben, fest in unserer Beziehung, fest in dem, wie wir mit Jesus vorwärts gehen, wie wir weitergehen. Seelische Begeisterung allein kann das nicht wirken. Das hat jeder von uns schon erfahren, jeder, der etwas länger dabei ist. Warum? Weil seelische Begeisterung sehr, sehr schwankend ist. Und sie wird ständig von allen möglichen beeinflusst. Ja. Begeisterung ist etwas, was durch bestimmte Impulse geschieht, die wir wahrnehmen, die wir aufnehmen. Und es begeistert uns entweder oder es kann uns auch herunterziehen, je nachdem, womit wir es zu tun haben. Eben. Und das weiß jeder von uns auch. Wir alle in unserem Alltag, jeder von uns, unser Alltag ist oftmals gefüllt auch mit Dingen, die echte Herausforderungen sind, ja, Dingen, denen wir ständig begegnen, und nicht alles trägt dazu bei, dass wir begeistert sind von dem, was wir zu bewältigen haben Tag für Tag. Manches ist sehr gut, aber manches gefällt uns gar nicht und über manches sind wir nicht begeistert, was sich ereignet in unserem Leben, aber wir können es nicht ändern, es kommt einfach und wir müssen damit umgehen. Wir müssen die Dinge bewältigen, unabhängig von unserer Gefühlslage und unabhängig von unseren Emotionen, die uns dabei bewegen, ist es wichtig, dass wir trotz der unguten Gefühle, die wir ja auch manchmal haben, diese Dinge tun. Und manches sind einfach unangenehme Sachen, die entsprechende Gefühle und Emotionen auch bewirken. Und dennoch müssen die Dinge erledigt werden, trotzdem müssen Entscheidungen getroffen werden. Das geschieht nicht nur, wenn wir uns gut fühlen bei etwas, sondern auch wenn wir uns nicht gut fühlen, müssen wir unseren Weg gehen. Und es ist wichtig, dass wir auf einem festen Fundament stehen und nicht von diesen Dingen, die uns jetzt schlecht fühlen lassen, ausbremsen lassen. Ja? Wenn wir nur nach Gefühlen gehen, würde die Hälfte von uns morgens nicht aufstehen. Auch klar. Ja? Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufstehen müssen. So, auch unser geistliches Leben ist eben nicht auf unsere Gefühle, auf unseren Gefühlszustand oder auf Gemütsbewegungen gegründet, die ja, das wissen wir, oft sehr, sehr wechselhaft sind und sein können, sondern dieses geistliche Leben muss an Dinge gebunden werden, die ihm Stabilität und Festigkeit geben, wo wir stabil werden. Gerade auch dann, wenn die innere Betriebstemperatur einmal oder auch die äußeren Umstände, sagen wir mal, nicht so hoch oder eher bescheiden sind. Ja? Auch dann ist es wichtig, dass wir stabil sind, dass wir uns weiter vorwärts bewegen oder dass wir stehen bleiben können, dass wir nicht hin und her geworfen sind von den Dingen, die uns begegnen. Es ist ähnlich wie bei einem jungen Baum, der an einen Stab gebunden wird. Und solange an diesem Stab wächst, ist es gut. Die Pflanze wächst dann ja nicht irgendwo hin, sondern dorthin, wo sie wachsen soll, nämlich nach oben. Und weil sie an diese Stütze, an die sie gebunden ist, weil sie fest ist daran, wird sie eben auch gehalten und entsprechend geformt an diesem Stab. Und die Pflanze unseres geistlichen Lebens ist ganz ähnlich. Es ist wirklich ähnlich. Es wird aufgerichtet und gehalten und immer wieder aufrecht gehalten von den Dingen, die einen fest, die feste und beständige Gewohnheiten in unserem Leben geworden sind, die sich, und das ist der Punkt, auch regelmäßig wiederholen. Durch Wiederholung lernt man. Durch eine Regelmäßigkeit geschieht eine Kontinuität, wird etwas fest, wird etwas deutlich. Und das ist ganz notwendig, weil wir alle, denke ich, mehr oder weniger auf die eine oder andere Art dazu neigen, auch immer wieder wegzudriften, wegzugleiten. Und unsere geistlichen Entscheidungen beziehungsweise unser Leben, unser Vorwärtsgehen, manchmal auch sehr stark von unseren Stimmungen und Gemütsverfassungen abhängig ist. So soll es allerdings nicht sein. Und das merkt ihr ganz, ganz stark oftmals bei dem Thema Gebet. Die meisten warten auf gute Gefühle, damit sie beten. Aber diese guten Gefühle stellen sich oftmals nicht ein. Wenn Gebet tatsächlich an die guten Gefühle gebunden ist und wir beten, wenn wir uns gut fühlen, werden wir häufig nicht beten. Ist auch ganz klar. So, da haben wir keine Kontinuität, keine Festigkeit, keine Beständigkeit, wenn es von unseren Emotionen abhängig ist. Und hier sehen wir schon, es soll nicht davon abhängig sein, sondern unsere Bindung muss an einer anderen Stelle geschehen, damit diese geistliche Stabilität in unserem Leben auch wachsen kann und uns formen kann und zu einer Selbstverständlichkeit wird. Dass wir abhängig sind von diesen Emotionen, so soll es nicht sein. Aber die haben wir natürlich, das ist ganz klar. Und das zu lernen jetzt, stabil zu werden, auch wenn einmal der Wind tatsächlich von rechts und von links bläst, da kommt es drauf an. Bei den Gläubigen aus der Apostelgeschichte 2 sehen wir diesen Ansatz, dass sie nicht hin und her geworfen waren. Sie blieben aber, heißt es hier. Sie blieben aber, und ich glaube, ich lege das jetzt mal so aus, dieses Aber ist ein Hinweis darauf, dass auch sie natürlich, dass auch an ihnen gezerrt wurde. Aber sie blieben in diesen Dingen. Das waren nur 4 Dinge, in denen sie blieben. Darin hatten sie sich festgemacht. Sie blieben aber beständig. Und dazu gehört zum Beispiel heute auch der gemeinsame Gottesdienst, wo die ganze Gemeinde regelmäßig vor Gott steht, um sich zusammen, kollektiv, gemeinsam, in Einheit zu ihm sich auszustrecken, ihn anzubeten, von ihm zu hören und durch sein Wort ermutigt oder auch mal ermahnt zu werden. Jawohl. Das gibt Ausrichtung und Stabilität. Das gibt es. Wo dies jetzt von einem Gläubigen vernachlässigt wird, aus welchen Gründen auch immer das übergangen wird, dann kommt es in der Folge auf die Länge der Zeit meist zu einer Schwächung und zu einem Rückgang des geistlichen Lebens. Beziehungsweise, wenn das geschieht, wenn das Wegbleiben passiert, dann ist es häufig schon ein Indiz dafür, dass bereits eine Schieflage eingetreten ist. Schade. Wenn ich zurückblicke jetzt auf die letzten 33 Jahre, dann kann ich mich erinnern, es gab viele Personen, die ein Stück weit den Weg mitgingen. Wenn ich an die Anfangsjahre denke, da waren viele da, die total begeistert waren und vorwärts gingen und geglaubt haben und alles Mögliche auch auf die Beine gestellt haben. Aber diese Begeisterung hat nicht gehalten. Ich könnte aus dem Stegreif 10 Leute aufzählen, die im Laufe der Jahre weggebrochen sind, die nicht dabei geblieben sind, die vielleicht ganz vom Glauben weg sind und andere, die nicht mehr in Gemeinde gehen, sondern versuchen ihren Glauben irgendwie anderweitig zu leben, unabhängig von Gemeinde, weil Gemeinde hat ja auch seine Herausforderungen. Oder auch Leute kenne ich auch, die von Gemeinde zu Gemeinde gehen. Das ist auch nochmal eine Art. Also auch hier eine Beständigkeit auf falscher Ebene zeigen. Die Beständigkeit, dass sie immer wieder wechseln und immer wieder weitergehen, immer wieder weitergehen. So, das ist nicht die Art von Beständigkeit, um die es hier geht. Sondern wir sollen innerlich gefestigt werden in unserem geistlichen Leben, in unserem geistlichen Wandel, in der geistlichen Entwicklung. Eine Stabilität gewinnen. So war es zum Glück hier in unserem Text nicht. Hier lesen wir, sie blieben aber. Wobei blieben die jetzt? Das wollen wir uns einzeln angucken. Die ersten 3 Dinge. Nun, zuerst mal heißt es, in der Lehre der Apostel, da blieben sie. Die Apostel, es waren ja diejenigen, die 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs waren. die ihn besser kannten als irgendjemand sonst, die dabei waren bei all den Dingen, die er getan oder eben auch gesagt hat. Sie hatten ihn erlebt, waren unmittelbare Augen- und Ohrenzeugen und hatten das alles im Kopf und im Gedächtnis, was da alles geschah. Sie waren dabei in seinem öffentlichen Dienst. Sie haben Zeichen und Wunder gesehen, Totenauferweckungen, alles, was geschah, haben sie registriert und es blieb bei ihnen. Und sie haben auch erlebt, wie Jesus ganz nahe war, sehr persönlich und sehr intim mit ihnen gesprochen hatte. Auch diese Dinge sind ganz, ganz wichtig gewesen. Und alles das war zunächst einmal die Lehre der Apostel. Das haben sie weitergegeben. Sie entwickelten zunächst hier keine theologischen oder dogmatischen Gedanken, die dann im Einzelnen aufgedröselt wurden in der Gemeinde, sondern sie erzählten einfach von dem, was sie mit Jesus erlebt haben und gaben weiter, was er getan und gesagt hatte, wie es auch heute ist. Auch das geben wir heute weiter. So, sie sprachen über seine Gleichnisse zum Beispiel, wo er ja die unterschiedlichsten Zusammenhänge in Bildern deutlich gemacht hat und illustriert hat. Oder wie er den Sturm stillte und wie sie sich alle plötzlich dann vor Staunen fragten, wer ist denn dieser, dass auch Wind und Wellen ihm gehorchen. Das war Teil der Zusammenkünfte, dass die Apostel über diese Dinge sprachen und darüber eben lehrten und das verkündigten. Das war die Verkündigung der Apostel. Sie lehrten der Gemeinde die Worte, die Jesus gesagt hatte und die sie behalten hatten. Wie zum Beispiel, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Das war ganz neu. Ja. Das sah man bis zu dem Zeitpunkt, bis Jesus hier das deutlich gemacht hat, prinzipiell anders. Und dann heißt es weiter, und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten geheißen, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Mensch, er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Finde ich ein gutes Wort, wirklich. Hilft mir auch. Ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, weil ich mich auch nicht als ideal sehe. Aber wenn er schon gegen die Bösen und Undankbaren gütig ist, Mensch, dankbar bin ich, das kann ich echt sagen. Danke, Herr, für alles, was du tust in meinem Leben. Ja, wie viel mehr gegen die Dankbaren. So, ihre Lehre bezog sich auf das Königreich Gottes, das durch das Kommen Jesu angekündigt wurde, wovon er sprach und dass er durch viele Zeichen sich als der erwiesen hatte, der in den alten Schriften als der Messias angekündigt war. Sie sprachen darüber, wie Jesus über den See ging und auf dem Wasser laufend zu ihnen kam und wie schließlich Petrus aus dem Boot stieg auf das Wort Jesu hin und selber einige Schritte auf dem Wasser gehen konnte, bis er Angst bekam und zu sinken begann und Jesus ihn dann eben gerettet hat und wieder auf seine Beine gestellt hat. Sie schilderten die Wunder, die sie erlebt haben, das Wunder der Brotvermehrung, dass Jesus aus dem Wenigen, das sie hatten, so viel machte, dass alle satt wurden und schließlich noch 12 Körbe übrig blieben. Und sie malten Jesus als gekreuzigt und seinen Tod malten sie ihnen vor Augen mit allem, was ihnen dazu einfiel und wie er nach 3 Tagen auferstanden ist und ihnen erschienen ist. Und sie sprachen von der Vergebung, die in Jesus ist, weil er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt hinweggetragen hat, dorthin ans Kreuz, wie Johannes es schon deutlich gemacht hat. So, die Lehre der Apostel war zunächst nichts anderes als das, was er sie gelehrt hatte, was sie von ihm wussten, und das gaben sie weiter. Und genau diesen Auftrag hatten sie ja, neue Jünger zu machen, die ihm jetzt auch folgten. Ja? Und es waren jetzt 3000 neue Jünger, die sie gemacht hatten. Und der Herr hatte das ja deutlich gemacht. Macht Jünger und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. So, das ist das, was die Apostel jetzt taten, in der Lehre der Apostel. Und von den neuen Jüngern lesen wir an dieser Stelle, sie blieben in der Lehre der Apostel. Das war das Erste. Sie haben sich immer wieder darunter gesetzt und haben gehört, haben sich ansprechen lassen. Und auch in ihrem Alltag blieben sie in dieser Lehre, in ihrem täglichen Wandel, kamen aber immer wieder zurück und hörten neu das Wort Gottes durch die Apostel. Sondern lesen wir weiter, und in der Gemeinschaft. Sie blieben in der Gemeinschaft. Auch darin, heißt es hier, verharrten sie. Sie blieben beharrlich in der Gemeinschaft. Das heißt, sie sollten jetzt keine Gemeinde gründen. Sie waren die Gemeinde. Die entstand einfach dadurch, dass sie gläubig wurden und in dieser Gemeinschaft jetzt blieben. Und es zeigte sich auch dadurch, dass sie als Bekehrte nun einen Drang hatten, zusammenzukommen und auch zusammen zu bleiben und zusammen zu sein. Jeder wollte jetzt auch mit dem anderen. Keiner wollte mehr für sich bleiben. Das war ein natürliches Empfinden, das mitkommt, wenn wir Kinder Gottes werden. Dass wir mit den anderen Kindern Gottes zusammen sind. Keiner wollte für sich bleiben. Vergebung und Versöhnung wurde jetzt ausgesprochen und praktiziert und gelernt. Das ist ja das, was man im Rahmen von Gemeinde auch lernt. Das lernt man nicht einfach, wenn man die Schriftstelle liest. Da kann man das noch nicht. Das muss praktiziert werden. Und eine wichtige Ebene, wo Versöhnung, Annahme, Vergebung und all diese Dinge gelernt werden, ist tatsächlich auch im Rahmen der Gemeinde. Der allererste Rahmen ist die Ehe für die Verheirateten, dort wo sie sind. Dort muss das gelernt werden und praktiziert werden. Sonst wird diese Gemeinschaft, die entstanden ist, nicht halten. Und die zweite große Ebene, wo das gelernt wird, ist die Gemeinde. Warum? Weil wenn so viele Leute da sind, da tritt man sich auch mal auf die Füße. Es tut vielleicht auch mal weh. Und dann in der Gemeinschaft zu bleiben, bedeutet zu vergeben. Den anderen anzunehmen. Ihn stehen zu lassen. Und gemeinsam weiterzugehen. Dinge zu klären. Das mögen wir manchmal nicht, aber das gehört maßgeblich mit dazu. Und hier heißt es dann, sie blieben in dieser Gemeinschaft. Auch darin blieben sie beständig. Sie haben sich gegenseitig ermutigt, wollten gemeinsam weitergehen, stärkten einander. Wirklich, mir geht es echt so. Ich freue mich oft, wenn ich Leute sehe, nach dem Gottesdienst zum Beispiel, wenn sie irgendwo sitzen an einem Tisch oder noch hier in den Reihen, zwei Leute zusammen und beten miteinander. Das heißt, sie beten von sich aus miteinander, weil Interesse aneinander besteht. Und es ist nicht verordnet im Gottesdienst, jetzt beten wir miteinander, da beten wir, ja. Aber so kommt die Initiative ganz alleine, dass zwei Schwestern zusammensitzen und sie beten miteinander und legen dem Herrn irgendeine Not oder irgendein Anliegen hin. Und die eine sagt zur anderen, ich stelle mich mit runter, wir beten. So auch darin blieben sie beständig. Das bedeutet aber nicht, dass sie Tag und Nacht beieinander waren. Das heißt es nicht. Aber weil sie nun als Leib Christi zusammengehörten, gab es eben auch hier eine Regelmäßigkeit, eine Kontinuität, eine Konstante, die ihren Glauben und ihr geistliches Leben festigte. Das hat auch mit Regelmäßigkeit zu tun. Schließlich lesen wir, worin sie noch blieben. Im Brechen des Brotes blieben sie. Auch das wiederholte sich immer wieder. Im Brechen des Brotes. Und hier sehen wir beides, wenn es ums Brechen des Brotes vom Brot geht. Zunächst einfach ist gemeint die ganz normale gemeinsame Mahlzeit, die sie gemeinschaftlich eingenommen haben. Das war ja Sitte in Israel. Ja, wir sehen es auch im Neuen Testament. Oftmals wurden Mahlzeiten durch Brechen des Brotes eingeleitet. Ganz normale Mahlzeiten, Mittagessen, Abendessen, weil Brot immer dabei war. Und das hat man gesegnet, gebrochen und ausgeteilt. Und dann hat man gemeinsam gegessen. Zum Beispiel in Lukas 24, als Jesus auferstanden war und die Emmausjünger wirklich niedergeschlagen zurückgingen in ihr Dorf, stellt er sich zu ihnen und geht den ganzen Weg mit und spricht mit ihnen. Sie spüren, da tut sich etwas in ihrem Herzen, es brennt in ihren Herzen. Und als sie angekommen waren, war es bereits Abend. Und sie bitten ihn doch zu übernachten, mit hineinzugehen und da zu bleiben, mit ihnen zu essen. Und Jesus sagt, ja, er wird mit ihnen essen. Und dann lesen wir in Vers 29, und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. So, das war nicht das Abendmahl, sondern das war ein Abendessen, ein ganz normales Abendessen, wo Jesus jetzt der Gast war. Und er hat das Brot gebrochen und es ihnen gereicht. Sie haben dann nicht mehr zusammen gegessen, weil Jesus dann verschwunden ist auf einmal. Ja. Aber normalerweise hat sich dann dieses Essen entfaltet. Oder in Matthäus 15, Vers 36, finde ich auch sehr interessant, als sie nichts zu essen haben und die 5000 Leute ihm gefolgt sind und keiner hatte etwas dabei und die Jünger konnten nur diese paar Brote auftreiben. Und dann heißt es dort, und er nahm die 7 Brote und die Fische, dankte und brach und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie der Volksmenge. Jetzt konnten sie essen und alle wurden satt. Auch hier wieder Brotbrechen zu einem normalen Essen. Ja, zu dem normalen gemeinschaftlichen Essen. Oder in Apostelgeschichte 27. Dort lesen wir, wie das Schiff, das den Apostel Paulus begleitet von römischen Soldaten nach Italien bringen sollte, in Seenot geriet. Und nach 14 Nächten im Sturm, als sich das Wetter nicht gebessert hatte, bricht unter der Besatzung Panik aus. Und sie wollen heimlich das Schiff verlassen, weil sie in Gefahr standen, auf ein Riff zu laufen. Und sie wollten es verlassen, indem sie das Beiboot nehmen. Und sie waren gerade dabei, dieses Beiboot zu Wasser zu lassen. Das hat nicht so viel Tiefgang und da hat es nichts gemacht. Sie hätten an den Felsen vorbei schippern können oder oben drüber. Und sie wollten abhauen. Und als Paulus das jetzt erkennt, was sie vorhaben, sagt er zu dem Hauptmann und den römischen Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Logisch. Das Schiff wäre steuerlos gewesen. Wenn die Besatzung weg ist, dann wären sie vollkommen ausgeliefert gewesen, verloren. Dann heißt es in Vers 32, daraufhin hieben die Soldaten die Taue des Bootes ab und ließen es hinabfallen. So, jetzt musste die Besatzung bleiben. Die Matrosen konnten nicht mehr von Bord gehen. Und dadurch war die Möglichkeit gegeben, dass sie mehr oder weniger im Sturm kontrolliert Richtung Strand, Richtung Ufer das Schiff brachten und es dann kontrolliert in Strandnähe auf die Felsen laufen ließen. Das stand dahinter. Denn Paulus hatte in der Nacht eine Begegnung mit Gott bzw. einem Engel, der ihm sagte, es wird niemandem etwas geschehen, aber sie müssen alle an Bord bleiben. Sie müssen alle an Bord bleiben. Und dann lesen wir ab Vers 33, als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu nehmen. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Er mahnte alle, Speise zu nehmen und spricht, heute schon den 14. Tag wartend seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen. Denn dies gehört zu eurer Rettung, sagt er. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. So, sie sollten essen, weil es zu ihrer Rettung dazu gehörte. Er macht es ganz deutlich. Sie brauchten Kraft, um durchzuhalten. Die waren ja schon geschwächt. Ja. Und jetzt mussten sie noch sehen, dass wenn das Schiff aufläuft, dass sie an den Strand kamen, dass sie gegen die Unbill der Natur zurechtkamen, gegen die Widrigkeiten bestehen konnten. Deshalb mussten sie essen. Es gehörte zu ihrer Rettung dazu, dass sie stark waren und nicht untergingen. Dann geht's weiter. Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen. Und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Paulus macht es ihnen jetzt vor, als Beispiel. Und im nächsten Vers lesen wir dann, alle aber wurden guten Mutes und nahmen auch für sich selbst Speise zu sich. Das hat sie ermutigt. Herr Paulus hat mitten im Sturm jetzt gegessen. Und jetzt haben sie schon gemerkt, was dieser Mann zu sagen hat. Das hat Hand und Fuß. Denn vorher hatte er sie gewarnt, nicht loszufahren, weil die Gefahr des Sturmes besteht. Sie hatten nicht auf ihn gehört. Jetzt wollten sie auf ihn hören und waren ermutigt über das, was er gesagt hat. So das Segnen und das Brechen des Brotes gehörte also selbst in dieser Situation mit dazu. Und wenn es dann in unserem Text heißt, sie blieben aber im Brechen des Brotes, dann meint dieser Ausdruck sowohl das normale gemeinschaftliche Essen, die normale Mahlzeit, die man ja gruppenweise in der Apostelgeschichte in den verschiedenen Häusern zu sich nahm, als auch das Abendmahl, das Mahl des Herrn, das Jesus ja für seine Jünger angeordnet hat. Beides ist damit gemeint. Und auch darin blieben sie beständig und nahmen regelmäßig teil am Tisch des Herrn, wie es Paulus im 1. Korinther 10 einmal nennt, das Abendmahl, der Tisch des Herrn. Sie blieben aber im Brechen des Brotes. Und darin, ihr Lieben, das ist ein weiterer Punkt, der unserem geistlichen Leben Festigkeit gibt. Darin bleiben auch wir, weil es auch für uns zu unserer Rettung mit dazugehört. Nicht als ein magischer Akt, wo sich die Rettung vollzieht, wenn wir essen. Wir sind nicht verloren bis zum nächsten Mal und dann nehmen wir wieder Abendmahl und dann werden wir wieder gerettet, sondern durch das lebendige Brot, das vom Himmel kam, das gebrochen wurde und an uns ausgeteilt wurde und uns als Speise gegeben wurde, wie es Jesus selber einmal ausdrückt, dadurch. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Da geht es darum, auch im Abendmahl, und das Abendmahl regelmäßig zu nehmen, weil es gut ist für uns, weil es unserem Leben Stabilität und immer wieder Ausrichtung gibt auf das Wesentliche, weil es zu unserer Rettung mit dazugehört. Dann beim Abschiedsessen, bei dem letzten Abendmahl, bietet dann der Herr seinen Jüngern dieses Brot buchstäblich an. Dann heißt es in Matthäus 26, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. In 1. Korinther 11 wird noch hinzugefügt: Der für euch ist. Dies ist mein Leib, der für euch ist. So das Brot, das Jesus hier bricht und den Jüngern darreicht, nennt er seinen Leib. Dies ist mein Leib, sagt er. Im griechischen Neuen Testament wird dieser Begriff oder dieses Wort, das Jesus hier gebraucht, Leib, mit Soma übersetzt. Kennt ihr alle, ja? Psychosomatisch. Da steckt dieses Wort Soma drin. Das hat mit dem Leib zu tun. Dieses Wort Soma meint aber in seinem ganzen Bedeutungsspektrum nicht einfach nur den Leib und den Körper, das physische Material, sondern es umfasst vielmehr die ganze Person. Die ganze Person ist damit gemeint, den ganzen Menschen. Und wenn Jesus hier sagt, nehmt, esst, dies ist mein Leib, dann beschränkt sich dieses Wort nicht nur auf seine Leiblichkeit, im Gegensatz vielleicht zur Seele oder so, ja, sondern es schließt die ganze Person mit ein. Und von daher kann auch das Johannesevangelium zum Beispiel sagen von der Menschwerdung Jesu: und das Wort ist Fleisch geworden und wohnte mitten unter uns. Oder im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9, in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. So, und wenn der Herr jetzt nun sagt an dieser Stelle, nehmt, esst, dies ist mein Leib, dann meint er das nicht nur, dass wir seinen Körper hier irgendwie nehmen, sondern es bedeutet, dass der Herr sich selber gibt. Mit allem, was seine Person ausmacht. Mit allem, wer er ist und was er ist. Er bricht dieses Brot und reicht es seinen Jüngern dar und sagt, das bin ich. Das ist eigentlich, was er sagt. Das bin ich. Er gebraucht dieses Bild, das ist ja auch eine Symbolik, die jetzt hier drin liegt. Das ist ja ein Gleichnis, dieses Brot und dieser Wein. Und er benutzt es, um deutlich zu machen und zu sagen, nehmt mich so auf, ich gebe mich ganz. Das bin ich. Und indem er es gebrochen hat, sagt er, und so bin ich. Mensch, das kriegt nochmal eine Tiefe an Bedeutung an dieser Stelle. Es geht nicht nur um den gebrochenen Leib Christi am Kreuz, sondern es geht um ihn ganz und gar als Person. So verschenkt er sich und sagt, nehmt, esst, das bin ich für euch, sagt er. Das bin ich selber. Und so gibt sich Jesus an diesem Abend zum ersten Mal seinen Jüngern und möchte, dass wir beständig bleiben in dieser Mahlgemeinschaft und uns beständig erinnern, was hier eigentlich geschieht. So, es umfasst Jesus ganz in seiner ganzen Existenz. Erstaunlich ist, dass ja dieses Brechen noch vor ihm lag zu diesem Zeitpunkt des ersten Abendmahls. Das kam ja erst noch. Und dieses Gebrochenwerden am Kreuz war genau das Gegenteil von dem, was seine Jünger eigentlich erwartet hatten. Sie dachten eher, der siegreiche Jesus würde jetzt irgendwo in Erscheinung treten. Und plötzlich geschieht das Gegenteil von dem. Er landet an einem Kreuz und ist scheinbar vollkommen ausgeliefert. Sieht nach einer ganz großen Niederlage aus, die Jesus jetzt hier erlebt. Scheinbar Gott verlassen hängt er dort. So, und gerade deswegen ist dieses Brot, das sie nehmen sollten und essen sollten, ein ganz wichtiger Segen für diejenigen nämlich, die auch durchhalten müssen, so wie er durchgehalten hat. Er ist durch alles hindurchgegangen. Er ist schon durch. Und Jesus gibt sich uns als derjenige, der festgehalten hat auch an Gott, der dem Vater vertraut hat in der tiefsten Stunde, der durch das tiefste Tal gegangen ist, wo kein Licht mehr durchdrang und wo er festgehalten hat und durchgehalten hat. Und Jesus sagt, nehmt, esst, das ist mein Leib, das bin ich. Und so bin ich, so bin ich. Der uns nicht aufgibt, wo wir schon selber aufgeben. Nehmt diese Speise, sagt Paulus, denn dies gehört zu eurer Rettung. Sie blieben aber beständig im Brechen des Brotes. Und wir auch. Wir auch. Ich bin so dankbar, dass wir immer wieder Abendmahl nehmen dürfen. Dass wir kommen dürfen in diese enge Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wo uns immer wieder aufs Neue deutlich macht, dass wir gebunden bleiben an ihm. Das richtet uns auf. Das gibt unserem Leben Stabilität. Und so können wir weitergehen, egal durch welche Täler wir marschieren müssen. Bleibt uns auch nicht erspart. Aber wir dürfen uns immer wieder neu stärken. Und in der Kontinuität setzen sich die Dinge. In der Kontinuität des Bleibens in der Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel, im Brechen des Brotes, im Gebet. Dadurch werden wir stabil. Dadurch können wir stehen und nicht jeder Wind wird uns umhauen. Dadurch können wir vorwärts gehen. Deswegen sind diese Dinge so wichtig. Deswegen stand am Anfang auch nicht ein Riesenverhaltenskatalog. Wir neigen dazu. Wie müssen wir uns jetzt verhalten? Was müssen wir alles tun? Und hier werden nur diese vier Dinge genannt, die alle damit zu tun haben, an Jesus zu bleiben. Von ihm zu hören, durch die Lehre der Apostel, ermutigt zu sein in der Gemeinschaft der Heiligen, die alle zu ihm gehören, beständig im Brechen des Brotes, das er immer wieder austeilt und uns einlädt, und dann auch zu reagieren von uns aus, Dank zu sagen, auch zu bitten, alles, was uns bewegt. Ein Gebet ist nicht so sehr ein Ausdruck, beziehungsweise es ist nicht so wichtig, wie wir beten. Es wurde ja jahrzehntelang sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, wie man richtig betet. Ich bin heute nach über 30 Jahren an den Punkt gekommen, wo ich sage, richtig beten heißt einfach ehrlich beten. Von seinem Herzen her. wahrhaftig sein im Gebet. Weil es gibt kein richtiges Gebet mit einer Formel, damit dann dieses Gebet Erhörung findet, weil die Formel stimmt. Sondern es gibt nur richtiges Gebet, weil Gebet nichts anderes ist letztendlich, als meine Beziehung ausdrückt zu dem Gott, dem nichts unmöglich ist und der mich angenommen hat und der mich liebt. Und in dieser Beziehung darf ich mich bewegen, immer wieder aufs Neue. Ich darf bitten, natürlich, darf Dank sagen. Wir dürfen gemeinsam zum Herrn gehen, mit dem Ehepartner beten, alleine beten, mit der Gemeinde beten. Und alles das ist Ausdruck unserer Beziehung zu ihm, weil wir eine Beziehung zu ihm haben. Ist gut, oder? Doch. Und jetzt nehmen wir Abendmahl miteinander. Helft ihr mir, den Tisch zu stellen? Bleibt mal hier, bitte. Bisschen näher. Deshalb ist auch wichtig, dass Abendmahl nicht einfach nur ein Anhängsel ist am Ende des Gottesdienstes, sondern dass sich die Verkündigung und der ganze Gottesdienst irgendwie um das Abendmahl herum manifestiert. Deswegen haben wir angefangen vor 2 Jahren, glaube ich, oder sogar noch etwas länger, Abendmahl eben mehr zentral zu rücken. Weil das nicht einfach nur eine alte Tradition ist, die dazugehört und die über die Jahrhunderte immer praktiziert wurde, sondern weil es etwas vermittelt, das wir sonst nicht vermittelt bekommen. Und deswegen bleiben wir darin. Ich lese aus Matthäus 26, Abvers 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich es von nun an nicht mehr essen werde und von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reiche meines Vaters. Jesus selber isst und trinkt nicht mehr, im Moment nicht. Aber er fordert uns auf, dass wir dabei bleiben, bis er wiederkommt und er dann leibhaftig in unserer Mitte ist. Wo wir ihn dann sehen und erkennen werden, wie er uns längst erkannt hat. Und bis es soweit ist, bleiben wir in dieser Mahlgemeinschaft, die uns stärkt. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns lieb hast und dass du dich selber gegeben hast, dass du nicht nur dein Leib, deine Leiblichkeit gegeben hast, sondern du gibst dich und schenkst dich vollkommen als Person selber. Herr, ich kann das nicht wirklich erfassen, was das bedeutet, aber ich danke dir, dass das mein ganzes Leben umgreift und unser aller Leben umfasst. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du solches Interesse an uns hast, dass du dich selber gibst. Danke dafür. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du durch die tiefsten Täler, das tiefste Tal gegangen bist, dass du durchgehalten hast, dass du dem Vater vertraut hast in dunkelster Stunde und dein Leben in seine Hände gelegt hast. Herr Jesus, wir tun das mit unserem Leben auch. Wir legen uns in deine Hände und danken dir, dass du uns Brot und Wein darreichst, Herr, weil es zu unserer Rettung dazugehört. Danke dafür. Wir segnen diesen Wein, wir segnen dieses Brot, Herr Jesus, und nehmen es auch heute Morgen wieder aus deiner Hand. Danke dafür. Nimm dieses Brot heute Morgen einmal in diesem Bewusstsein, dass sich Jesus ganz schenkt. Seine ganze Person. Und dass du völlig umfangen bist auch von dem. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der nicht genau weiß, ob er eingeladen ist an diesem Tisch des Herrn. Eingeladen ist jeder, der sich von Jesus einladen lässt. Eingeladen ist jeder, der weiß, dass er Jesus als seinen Erlöser braucht. Eingeladen ist jeder, der weiß, dass er Vergebung seiner Sünden notwendig hat. Eingeladen ist jeder, der nicht so gut ist, dass er dem vollkommenen Standard Gottes entspricht. Eingeladen ist jeder, der wie ein Kind kommt, um sich von Jesus beschenken zu lassen. Eingeladen ist jeder, der sich in sich selber kraftlos fühlt. Aber er, so sagt Gottes Wort, ist in den Schwachen mächtig. Eingeladen ist jeder, der von sich aus sagt, ich bin nicht würdig, dass ich eingehe unter dein Dach. Aber derjenige wird von Jesus selbst würdig gemacht und in den Stand der Würdigkeit gesetzt. Eingeladen ist jeder, der nicht von sich selbst aus alles kann, sondern der eine Hilfe braucht, die weit über sein eigenes Vermögen hinausreicht. Eingeladen ist jeder, der an Jesus glaubt als das Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt geschlachtet wurde. Eingeladen ist jeder, der glaubt, dass das Blut Jesu Kraft hat, Sünde zu vergeben. Eingeladen ist jeder, der glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, um die Lebendigen herauszurufen, wo sie sich verlaufen haben und Rettung brauchen. Wenn du dabei bist, dann scheue dich nicht, Brot und Wein zu nehmen. Du bist eingeladen. Wenn es fehlt an diesen Dingen, dann kannst du das jetzt ändern, wenn du das möchtest. Wenn du bisher nicht geglaubt hast, dann kannst du jetzt auf den vertrauen, der absolut vertrauenswürdig ist, der uns mit Barmherzigkeit begegnet, wie wir es gehört haben. Und darfst dich beschenken lassen in dem Bewusstsein, dass du dich nicht selber rettest, sondern jemand da ist, der dich so gerne retten würde und es schon getan hat. Und du gibst dein Ja dazu, indem du dich beschenken lässt mit Brot und Wein und sagst und hörst, was er sagt, das ist für dich. Ich selber. Halleluja. Mensch. Ihr Lieben, ich sage das auch immer für mich, ich muss das auch immer selber hören. Aber das gibt mir Zutrauen, das gibt mir Mut, zu meinem Gott zu kommen und zu wissen, oh Gott, Jesus, was du getan hast, Und da kommt dann Begeisterung. Ja? Aber ich hänge nicht an der Begeisterung, sondern ich hänge an dem, der mich begeistert. Und deswegen wird das Leben stabil. Das ist mein Leib, sagt der Herr. Das bin ich selber. Nehmt, esst. Das wollen wir tun. Lasst uns essen. Jemand gerne beten möchte, sie blieben auch in den Gebeten. Nimm dir diese Freiheit, die der Heilige Geist uns gibt. Es gibt andere Kräfte, die wollen uns diese Freiheit rauben, aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir dürfen das. Kelch des Heils ist für dich, sein Blut für dich vergossen. Lass uns trinken. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist Herr.